PH 88.4, das Radio der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Freisprecher, der Sendeplatz für Menschen, Erlebnisse und Themen auf PH 88.4.
Das hast du aber schön gesagt.
Was laberst du?
Das ist äußerst fragewürdig.
Freisprecher auf PH 88.4.
Willkommen beim Freisprecher auf PH 88.4. Mein Name ist Thomas Darscheid und wir senden aus dem Studio der PH Freiburg. Wenn man im Moment Menschen auf der Straße darauf anspricht, wie es ihnen geht, wird man in den allermeisten Fällen wahrscheinlich zurückbekommen: Ich bin gestresst. Stress scheint eine der ganz, ganz großen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit zu sein. Deswegen habe ich heute bei mir im Studio einen wahrlichen Experten in Bezug auf Stressmanagement. Denn es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, wie man mit Stress auch umgehen kann im Alltag, gerade auch unter Studierenden. Dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir Dirk Hausen heute. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen. Freue mich auch, da zu sein.
Dirk, du beschäftigst dich mit Stressmanagement und bietest da auch insbesondere für Studierende, die sich jetzt zum Beispiel in Prüfungssituationen befinden, Kurse an, wie man seinen Stress besser handhaben kann. Da stellt sich mir am Anfang aber erstmal die Frage, die hast du vielleicht auch schon erwartet: Was ist Stress eigentlich überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht? Was passiert da?
Ja, Stress ist letzten Endes ein sehr komplexes Phänomen. Selbst der Begriff Stress entzieht sich bislang einer eindeutigen Beschreibung wissenschaftlich. Es gibt verschiedene Stresstheorien, die sich damit beschäftigen. Und was man vielleicht allgemein sagen könnte, ist, dass eine Alarmreaktion des Körpers ist auf eine vermeintlich drohende oder tatsächliche Gefahr. Und damit kommt man schon zu einem sehr entscheidenden Punkt. Es geht um die subjektive Einschätzung, was stressvoll ist und was nicht. Es gibt Situationen, die für einige Leute großen Stress bedeuten, für andere gar nicht. Und dementsprechend sind auch die Ansatzpunkte sehr individuell. Also es würde jetzt nichts nützen, ein und das gleiche Programm für alle Menschen aufzulegen, sondern man muss individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen und dann versuchen, im Stressmanagement mit unterschiedlichen Methoden, man bietet quasi einen Methodenkoffer, auf die jeweiligen Probleme einzugehen und das Stresslevel dauerhaft im Idealfall zu senken.
Bedeutet das, was du gesagt hast, dass Stress eigentlich eine Reaktion darauf ist, auf eine Situation, die, ich sag mal, erhöhte Handlungsbereitschaft erfordert? Bedeutet das nicht, dass Stress im Prinzip auch was Positives sein kann, weil Stress ja meistens negativ belegt ist, wenn man so im Alltag drüber spricht?
Genau, wenn man sich da allgemein unhört, eben dein Beispiel im Alltag, wenn man Leute anspricht, die meisten Leute klagen über Stress. Es gibt da interessanterweise so eine Forsa-Umfrage von 2009, der zufolge mehr als 80% der Deutschen über Stress klagen. Also die Mehrheit empfindet Stress als was Negatives, aber Stress ist ein evolutionsbiologisch ganz wichtiges Programm. Es wäre ganz schlimm, wenn wir darüber nicht verfügen würden, weil es uns auch aktiviert. Also wann immer wir uns Situationen gegenüber sehen, wo nicht ganz klar ist, können wir die jetzt erfolgreich lösen, dann kommt so ein Stresslevel auf, aber es kann eben auch dazu führen, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Wenn wir von morgens bis abends in der Hängematte oder im Bett liegen würden und keinerlei Reizen ausgesetzt wären, dann wäre das für unser persönliches Fortkommen wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ja, so kann Stress durchaus was sehr, sehr Positives sein. Es geht nur darum, wenn man so eine Stressepisode überstanden hat oder hinter sich gebracht hat, auch wieder Ruhezeiten einzuplanen und nicht in Dauerstress zu geraten, weil das eigentliche Problem entsteht dann, wenn wir dauerhaft unter Stress wären. Aber prinzipiell eine kurzfristige Stressreaktion dient persönlichem Wachstum, als Herausforderung. Wir lernen Dinge dazu, können dann in der nächsten Situation vielleicht besser oder schneller mit der Situation umgehen.
Und über den Methodenkoffer, den Dirk Hausen im Gepäck hat, um Stress auch zu minimieren, wenn es zu negativem Stress kommt, sprechen wir gleich nach dem ersten Lied. Ich habe mich im Vorfeld der Sendung auch ein bisschen mit stressreduzierender Musik beschäftigt und habe im Internet tatsächlich eine Studie einer englischen Universität gefunden, die besagt hat, dass es ganz bestimmte Songs gibt, die Stress bis zu 65% reduzieren können. Das kam mir zwar etwas spanisch vor, habe mich dann aber durch die entsprechende Setlist durchgehört und habe festgestellt, ja, es kann funktionieren. Deswegen habe ich heute zum Thema Stress genau diese Songs mitgebracht. Den Anfang macht Adele mit Someone Like You. Adele mit Someone Like You, wunderschöner Song, der auch Stress reduzieren kann, wie britische Wissenschaftler in einer Studie herausgefunden haben. Stress ist auch heute das ganz große Thema beim Freisprecher. Ich habe Dirk Hausen zu Gast, Experte für Stressmanagement. Am Anfang haben wir noch drüber gesprochen, was Stress im Allgemeinen bedeutet. Jetzt, Dirk, würde mich interessieren, was es für Möglichkeiten gibt, Stress tatsächlich zu reduzieren, wenn er im Alltag zum Problem wird.
Also es ist so, dass man im Stressmanagement drei verschiedene Bereiche unterscheidet. Man kann zum einen an den äußeren Situationen ansetzen, versuchen die äußeren Situationen in meinem Sinne zu verändern, sprich die Stressoren zu entschärfen. Der zweite Bereich wäre der, an einem selbst zu arbeiten, an meinen Gedanken, Einstellungen, Überzeugungen und so weiter und so fort. Und der dritte Bereich ist der, an der Stressreaktion anzusetzen, also der Art und Weise, wie mein Körper auf eine Stresssituation reagiert. Alles zusammen ist so ein Paket, man spricht da ganz gerne auch vom Stress-Eintopf. Ja? Mhm. Und es wäre wenig sinnvoll, jetzt nur einen Aspekt rauszugreifen, sondern wenn, versucht man an allen drei Aspekten gleichermaßen anzusetzen. Und dieser erste, an dem immer wieder gearbeitet würde, wäre der Bereich des instrumentellen Stressmanagements, also wo es um Stressoren geht, Dinge, die potenziell dazu führen können, dass ich in Stress gerate. Darunter fällt alles, was ich auf den Satz anfange, ich gerate in Stress, wenn, ergänzen könnte. Ja, da gibt es ja sehr viele Aspekte, die einem da einfallen könnten. Und der Beginn wäre da, also das wäre der Einstieg eines jeden Stressmanagements, zu schauen, was für Stressoren liegen da überhaupt vor. Man nimmt eine Stressorenanalyse vor. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen, mit verschiedenen Tests bis hin zu einer Blutprobe, um dann das Level der Stresshormone im Blut zu analysieren. Aber eine ganz einfache Maßnahme, die ich jetzt empfehlen könnte, wäre die sogenannte Stresslandkarte, wo ich mir einfach nur ein Blatt Papier schnappe, ein weißes Blatt Papier, in die Mitte einen Kreis male und das ist sozusagen mein Stresszentrum. Und dann ziehe ich weitere Kreise um dieses Stresszentrum herum, ja, und trage dann die Dinge ein in diese Stresslandkarte, die mich beschäftigen, die mich potenziell stressen können. Und nahe von diesem Zentrum trage ich die Dinge ein, die mich häufig oder sehr stark belasten. Und je weiter ich von dem Zentrum weggehe, desto mehr nimmt die subjektive Stressbelastung ab. Dann habe ich erstmal so einen Ist-Zustand festgestellt, für den ich mir Zeit nehmen sollte. Das ist was ganz Persönliches natürlich, so dass es bei jedem ganz anders aussehen könnte. Und dann wäre der nächste Schritt, gezielt daran zu gehen, die einzelnen Stressoren, die ich auf der Stresslandkarte notiert habe, abzubauen. Mhm. Ja, dann würde man sich vielleicht ein, maximal zwei Stressoren, also Stressauslöser, vornehmen, die sehr nah am Zentrum sind und etwa doppelt so viele, die ein bisschen weiter von diesem Zentrum entfernt sind.
Also es geht nicht nur darum, gewissermaßen die Dinge abzubauen, die den allergrößten Stress verursachen, sondern auch das diffuse Feld drumherum von Stressoren, die vielleicht gar nicht so zentral und wesentlich sind. Also ist schwer ein Beispiel zu finden, aber jetzt auch vielleicht gerade aus Sicht eines Studierenden gesprochen, fällt dir da was ein? So im Sinne von...
Ja, vielleicht wären das so leichte organisatorische Aufgaben, die ich dann trotzdem gern vor mir herschiebe und so. Ja, die sind nicht wirklich zentral in meinem Stresserleben, aber sie tragen doch insgesamt zum Gesamtstresslevel bei. Ja, und da kann es einfach sinnvoll sein. Man sagt ja so schön, auch Kleinvieh macht Mist. Mhm. Ja, wenn man diese Kleinigkeiten abbaut, vor allem gibt es einem auch ein positives Gefühl, weil man sich selbst in die Lage versetzt sieht, mit seinem Stress selbst besser umgehen zu können. Das ist ja sowieso eine ganz grundlegende Sache, weil ein Stressmanagement-Trainer, der ist jetzt nicht dazu da, jemand zu sagen, mach dies, mach das, sondern letzten Endes hat er die Funktion, Werkzeuge zu liefern, mit denen man seine Probleme selbst lösen kann. Also man würde sich niemals anmaßen zu sagen, du musst dies, du musst das machen, sondern man verfügt über einen breiten Koffer an Methoden, so wie du es eben schon gesagt hast, die dann der Klient oder Teilnehmer bei einem Kurs, wie auch immer, selbst für sich anwenden lernen kann.
Hat ein bisschen was von Verhaltenstherapie, wenn ich mir das so anhöre. Gehe ich da richtig in der Annahme? Auch da bekommt man ja gewissermaßen ein Portfolio zum Selbstmanagement an die Hand gegeben. Beispielsweise Tagespläne, die man machen soll, wenn man merkt, oh, ich habe vor, morgen den ganzen Tag an meiner Zulassungsarbeit zu arbeiten, beispielsweise jetzt aus Sicht eines PH-Studenten oder einer PH-Studentin. Und dann merke ich, ja, ich mache 1000 Sachen drumherum, ich prokrastiniere und dadurch nimmt mein Stress zu. Bekomme ich ja in der Verhaltenstherapie beispielsweise so eine einfache Liste vorgelegt, mach deinen Tagesplan und halte dich dran. Geht es in eine ähnliche Richtung oder?
Genau, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Es gibt einen amerikanischen Stressforscher, Albert Ellis, einen Psychologe, der die sogenannte rational-emotive Therapie entwickelt hat und die gehört eben zu den kognitiven Verhaltenstherapien. Da geht es genau um solche Dinge, zu erkennen, was sind denn vielleicht meine Denkmuster, führen diese Denkmuster immer wieder dazu, dass ich in einer bestimmten Art und Weise reagiere und kann ich einfach nur durch Erkenntnisgewinn, indem ich mir das klar mache, dafür sorgen, dass sich diese Denkmuster in gewisser Weise entschärfen, dass ich besser, angemessener mit so einer Situation umgehen kann. Weil alles, was dazu führt, dass ich eine Situation als negativ, als stressvoll bewerte, führt entsprechend auch zu körperlichen Reaktionen. Aber wenn ich eine Situation letzten Endes vielleicht eher als Herausforderung, als Bedrohung erlebe, dann lindert sich die Stressreaktion, ich kann besser damit umgehen.
Das ist quasi die Linderung schon darin besteht im Erkennen des Denkmusters und dass dann gar kein, also da wird gar kein richtig praktischer Lösungsansatz geliefert, sondern Sinn der Sache ist zu erkennen, wie man selbst funktioniert und dass sich die Linderung daraus von selbst ergibt, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also Lösungsansätze oder Werkzeuge würde man natürlich schon an die Hand geben, aber letzten Endes geht es darum, für einen selbst zu erkennen, die Dinge, die ich mir vorstelle, die ich denke, müssen nicht unbedingt der Realität entsprechen oder sind nur ein Aspekt der Realität. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten und warum sollte man nicht davon Gebrauch machen, wenn es dazu führt, dass es mir besser geht?
Erinnert mich jetzt sehr an Carl Rogers und seine gesprächstherapeutischen Ansätze, wo es auch darum geht, eben das eigene Selbstkonzept wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wie ganz genau sehen die Methoden aus, die du den Teilnehmern noch an die Hand geben kannst in deinen Kursen?
Gut, also ich meine, wenn wir jetzt beim instrumentellen Stressmanagement bleiben würden, wäre zum Beispiel der nächste Schritt, nachdem man so eine Stresslandkarte erstellt hat, ein sogenannter Anti-Stress-Plan. Das heißt, ich notiere mir den Stressor, überlege mir, was könnte denn eine Gegenmaßnahme sein und mache mir einen konkreten Plan, wann bis wann ich den Stressor angehen möchte. Möglichst innerhalb von einem Zeitraum von 4 Wochen, ja, dass ich nicht sage, in einem halben Jahr will ich mich damit beschäftigen, sondern es ist konkreter, wenn es jetzt 4 Wochen wären. Genau. Und dass ich selbst mir Strategien überlege, entwickle, die können natürlich in Zusammenarbeit mit einem Stressmanagement-Trainer passieren oder entwickelt werden, aber letzten Endes geht es immer auf die Eigeninitiative des Teilnehmers oder Klienten dann zurück. Aber es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Also ein großer Aspekt wäre natürlich auch, um mit Stress umgehen zu können, vielleicht gerade so im Uni-Alltag oder im Hochschulalltag, dass ich mich selbst behaupte, das wäre ein so ein Aspekt, ja. Also dass ich oft vielleicht geneigt bin, zu Dingen Ja zu sagen, wenn jemand mich fragt, kannst du dies, kannst du das für mich erledigen, obwohl ich eigentlich es gar nicht möchte. Ja, und es gibt da eine sehr einfache Übung, die man mal ausprobieren kann, indem ich mir zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Münzen in die Hosentasche stecke, ja, und im Laufe eines Tages einfach beobachte, wie oft denke ich eigentlich Nein, sage aber Ja. Und wenn es passiert, wechsle ich eine Münze von der einen Hosentasche in die andere und gucke am Ende des Tages, wie oft ist mir das denn passiert. Und das ist so ein ganz praktisches Beispiel, um zu schauen, ja, wie oft habe ich mich auf Situationen eingelassen, die mir eigentlich gar nicht recht waren. Und indem ich da so einen gewissen Abstand zur Situation selbst entwickle oder auch Abstand zu mir, zu meinen Verhaltensweisen, das so von außen beobachten kann, kann ich vielleicht dazu übergehen, mich in Zukunft besser zu behaupten. Dafür zu sorgen, dass weniger Münzen von der einen Tasche in die andere wandern.
Denn da ist dann wahrscheinlich abends bei manch einer die Tasche auch ganz schön leer, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ich mir den Berufsalltag vieler Menschen angucke, die darüber klagen, dass sie wahnsinnig viel aufgehalst bekommen und wahnsinnig viel tun müssen. Wenn man dahinter fragt, musst du das eigentlich wirklich tun oder tust du das einfach nur, um jemandem zu gefallen?
Ja, genau.
Kann problematisch sein. Wir sprechen mit Dirk Hausen über Stressmanagement. Im nächsten Block sprechen wir über kognitives Stressmanagement. Bis dahin noch ein Song, und zwar Mellomaniac von DJ Shah. Auch einer der Songs, die laut einer Studie britischer Wissenschaftler das Stresslevel um bis zu 65% reduzieren können. Also viel Vergnügen beim Entstressen. DJ Shah mit Mellow Maniac beim Freisprecher auf PH 88.4. Wir sprechen mit Dirk Hausen, Coach und Trainer für Stressmanagement. Im letzten Teil haben wir über instrumentelles Stressmanagement gesprochen, wo es darum geht, Stressoren zu erkennen und zu vermeiden und damit letztlich auch auszuschalten. Dirk, würdest du dich als Coach oder als Trainer für Stressmanagement verstehen?
Sowohl als auch. Also ein Trainer arbeitet mit Gruppen. Ein Coach ist in 1-zu-1-Situationen tätig, aber ich biete sowohl das eine als auch das andere an. Aber das wäre so diese begriffliche Unterscheidung, die man an den Tag legt.
Wir haben ja gerade über instrumentelles Stressmanagement gesprochen. Ich denke, es gibt da wahrscheinlich auch noch eine Innenperspektive. Wir haben den Methodenkoffer schon mal aufgeklappt, wie man mit Stress umgehen kann. Jetzt vorhin ging es darum, eine Stresslandkarte zu erstellen, also quasi äußere Stressoren zu erkennen und festzumachen und letztlich zu reduzieren. Aber es gibt ja auch noch innere Stressoren. Wie kann man damit umgehen?
Ja, der Bereich des kognitiven Stressmanagements, der umfasst all das. Also mit Kognition sind ja Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen, Bewertungen gemeint. Und man kann auch daran arbeiten, besser mit diesen inneren Prozessen klarzukommen. Also im kognitiven Stressmanagement, da fällt alles drunter, was man auf diesen Satz anfangen, ich mache mir selbst Stress, in dem ergänzen könnte. Ja? Und da gibt es viele Aspekte, an denen man arbeiten kann. Aber auch hier ist so, dass man erstmal schauen würde, was sind denn diese Stressverstärker, die ich mitbringe, die immer wieder dazu führen, dass ich bestimmte Situationen als stressig bewerte. Und was ich ganz gerne so am Anfang mache, ist ein Test, um diese Stressverschärfer überhaupt mal zu identifizieren. Also Beispiele dafür wären so innere Denkmuster, internalisierte Muster wie sei perfekt, sei beliebt, sei unabhängig, behalte die Kontrolle und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sich im Laufe unseres Heranwachsens entwickelt haben, die sozusagen unsere persönliche Brille darstellen, nachdem wir die Bedeutsamkeit verschiedener Situationen bewerten. Wir alle haben diese Stressverschärfer irgendwo in uns, aber in verschiedenen Graden. Und wenn die ein bestimmtes Maß überschreiten, kann es eben dazu führen, dass wir uns selbst überfordern in Situationen. Und dann kann es sinnvoll sein zu schauen, aha, auch wieder im Sinne, sich selbst besser kennenzulernen, was sind meine persönlichen Stressverstärker und wie kann ich daran arbeiten, die ein Stück weit zu reduzieren, auf ein normales Level wieder unterzubringen oder auszubalancieren.
Das sind gewissermaßen Glaubenssätze, an denen wir unser Handeln ausrichten. Verstehe ich das richtig?
Genau.
Wie sieht der Test dann in der Praxis aus? Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen. Wird das dann verschriftlicht oder fragst du da bestimmte Glaubenssätze ab oder wie funktioniert dieser Test?
Ja, das wäre so ein bestimmter Fragenkatalog, wo so Sätze draufstehen wie, am liebsten mache ich alles selber. Ich finde es unerträglich, warten zu müssen, bis andere Leute was für mich erledigt haben und so weiter und so fort. Und dann stimmt man diesen Aussagen voll zu, weniger oder gar nicht und so weiter und so fort. Und am Ende ergibt sich so ein Ergebnis, wo man sehen kann, aha, bei mir ist der und der Stressverstärker vielleicht besonders ausgeprägt.
Entschuldige, dass ich einhake. Müssen das dann auch tatsächlich Stressverstärker? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Satz, am liebsten mache ich alles selber, ja, das könnte man ja in einem bestimmten Kontext durchaus vielleicht auch als Stärke, als Soft Skill irgendwie bezeichnen. Wann wird so ein Stressverstärker zum Stress tatsächlich oder ist es einfach nur ein Teil meiner Persönlichkeit, der jetzt vielleicht gar nicht stört? Wie kann man das erkennen?
Ja, also es wird genau dann zu einem Stressverstärker, wenn es zu viel des Guten ist, also immer ein normales Maß hinausgeht. Natürlich ist es wunderbar, wenn ich in der Lage bin, Dinge auch selbst zu erledigen, aber davon Gebrauch zu machen, dass es auch ein soziales Umfeld gibt, ja, dass es Freunde, Bekannte gibt, die mich in irgendeiner Weise vielleicht auch unterstützen können in bestimmten Bereichen, das ist jetzt auch eine Tugend, sage ich mal. Ja. Und wenn man solche Stressverschärfer für sich entdeckt hat, kann man daran gehen, sie zu entschärfen. Und ein einfaches Beispiel, ich will das mal daran klar machen, wenn ich mir ein Rechteck vorstelle und in jeder Ecke von diesem Rechteck ein Quadrat. Ja, dann stehen in jedem dieser Quadrate bestimmte Tugenden, Werte oder vielleicht das Gegenteil davon. Man kann es mir jetzt mal festmachen an den Tugenden Sparsamkeit und Großzügigkeit. Mhm. Ja, das sind Schwesterntugenden, die stehen in einem positiven Ergänzungsverhältnis. Die würden jetzt in diesen Quadraten oben stehen, in der linken und rechten Ecke von dem Rechteck sozusagen. Ich kann diese Tugenden in entwertende Übertreibung überführen. Also aus Sparsamkeit kann Geiz werden. Ja? Aus Großzügigkeit kann Verschwendungs ausgesucht werden. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel dazu neige, übertrieben geizig zu sein, dann wäre die Entwicklungsrichtung, oder die Entwicklungsrichtung ist grundsätzlich immer die in der Diagonalen, von unten links nach oben rechts oder von unten rechts nach oben links. Ja? Also dann wäre es sinnvoll, immer wieder Erfahrungen zu machen in seinem Alltag oder sich Erfahrungen zu gönnen, wo so ein Zustand von übertriebenem Geiz auch mal zu Großzügigkeit entwickelt werden kann. Okay. Ja? Das wäre jetzt im Falle so eines Stressverstärkers, also es war jetzt nur ein einfaches Beispiel, um es vielleicht ein bisschen klar zu machen, wie dem Stressverstärker sei perfekt. Da kann das ja auch in so einen übertriebenen Perfektionismus übertrieben werden. Ja? Oder dass ich pedantisch bin, ja? Weil die Sachen müssen immer in jeder Lebenssituation hundertprozentig sein. Also wenn ein Herzchirurg am offenen Herzen operiert, dann würde ich von dem erwarten, dass er seine Arbeit hundertprozentig macht. Aber wenn der seine ganze Freizeit auch entsprechend gestalten würde, sein Familienleben so organisiert, dann würde ich sagen, ist es vielleicht ein bisschen übertrieben.
Dann wird es stressig.
Ja, genau. Also dass man da sich auch die Erfahrung immer wieder bewusst gönnen sollte, auch zu sowas wie einem positiven Umgang mit eigenen Fehlern, zu so einer Fehlertoleranz zu stehen, um damit den eigentlichen Stressverschärfer ein Stück weit zu reduzieren und wieder eine Balance zwischen Gewissenhaftigkeit, um die es ja eigentlich geht, und Genauigkeit und einer Großzügigkeit im Umgang mit eigenen Fehlern zu bringen.
Steht dann hinter so einem Verhalten wie zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal, ich nehme mich mal als Beispiel, ich bin beispielsweise jemand, der gerne mehr Geld ausgibt, als er vielleicht zur Verfügung hat. Sprich, ich wäre jetzt in deinem Beispiel mit dem Rechteck und den Quadraten sicher eher auf der freigebigen bis verschwenderischen Seite verortet.
Ja.
Dahinter steht ja wahrscheinlich auch ein Stressverstärker oder ein Gedanke, ein Glaubenssatz, ein grundsätzlicher Antrieb von mir. Wie kann ich damit umgehen oder beziehungsweise was würdest du mir jetzt empfehlen? Soll ich ganz praktisch in der Vorweihnachtszeit nichts mehr einkaufen? Oder?
Das würde ich natürlich niemand empfehlen und grundsätzlich, wenn man dazu neigt, die Großzügigkeit ab und zu mal zu übertreiben, ja, indem man sich jetzt was ganz Besonderes gönnt oder vielleicht einem Freund bestimmte Dinge gönnen will, ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden. Der einzige Punkt, an dem man vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte, ist, wenn das für einen persönlich zu einem Problem wird. Also wenn du darunter leiden würdest, dass du ständig zu viel Geld ausgibst, das Konto das permanent überzogen wäre.
Regelmäßig am Ende des Monats zum Problem.
Ja, also da könnte es sinnvoll sein, auch in eine andere Richtung zu gehen, bestimmte Bereiche zu finden, wo man sagt, da gelingt es mir auch mal sparsam zu sein, gut mit meinem Geld umzugehen. Ja? Und indem ich diese Erfahrung häufiger mache, können sich Denkmuster im Laufe der Zeit, das ist ja ein Prozess, der sehr lang dauert, weil die Stressverschärfer auch Jahrzehnte gebraucht haben, um vielleicht in der heutigen Form ausgeprägt zu sein, um andere Erfahrungen zu machen und dann in einen neuen, besser ausbalancierten Bereich zu kommen.
Ich habe an einer Schule, an einer Werkrealschule eine Studie durchgeführt, bei der Schüler singen sollten. Ich wollte herausfinden, inwieweit Singen schambesetzt ist. Und ich habe tatsächlich gesehen, dass die konkrete Situation des mir etwas vorsingen müssens in einer 1:1-Situation sehr, sehr stressbesetzt war. Im Gegensatz beispielsweise zu der Situation, dass sie mir was vorklatschen sollten. Da war ein eindeutiger Progress zu sehen hin zum Singen. Ich habe die Schüler dann teilweise abgefragt, was denn eigentlich sie jetzt dazu geführt hat, dass diese Stressfaktoren oder diese Stressindikatoren bei ihnen zu sehen waren. Also erhöhter Herzschlag und Schwitzen und Zittern und so weiter. Und ich habe immer wieder als Antwort bekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, was sie jetzt von mir denken. Das ist ja wahrscheinlich einer von diesen Stressverstärkern auch, der dem zugrunde liegt, oder? Wahrscheinlich denken sich diese Schüler, ich muss irgendwas perfekt machen, wenn da eine Lehrkraft oder sowas ähnliches wie eine Lehrkraft, ein Erwachsener vor mir sitzt oder steht.
Ja, also ursprünglich ist diese Stressreaktion, man kann sich das so vorstellen, das ist eine Reaktion, eine sinnvolle Reaktion des Körpers auf Situationen, in denen ich jetzt unter Todesgefahr stand. Also der Urmensch, ja, wenn er von einem Säbelzahntiger verfolgt wurde, da hat er zwei Möglichkeiten gehabt. Weglaufen, so schnell er kann, oder kämpfen, was jetzt im Falle eines Säbelzahntigers vielleicht nicht ganz so geschickt wäre. Das heißt, alles, was körperlich in uns passiert, befähigt uns zu kämpfen oder zu flüchten. Zittern, Muskelwärme erzeugen und so weiter und so fort. Aber
bei Lampenfieber,
jetzt, ja. Genau, jetzt sind wir natürlich in der heutigen Welt vielleicht weniger von Säbelzahntigern verfolgt, aber wenn sowas wie Gesichtsverlust droht oder diese Idee, wie stehe ich jetzt in den Augen von anderen da, wenn unser soziales Selbst irgendwo bedroht ist, dann empfinden wir das nicht weniger stark, ja, als der Urmensch, ja, wenn er von einem wilden Tier verfolgt wurde. Also die Reaktionen sind im Prinzip genau dieselben, nur die Situationen, in denen diese Vorgänge ausgelöst werden, die haben sich natürlich gewandelt. Und genau darum geht es. Also man macht sich Gedanken darüber, wie stehe ich in den Augen von dir als kompetentem Sänger da, ja? Oder was bedeutet das vielleicht für meine Mitschüler, finden das blöd, was ich mache? Und dann kommen genau solche Reaktionen, weil das Gehirn zu der Einschätzung gelangt, das ist bedeutet eine Gefahr für mich.
Und wie kann der Schüler das jetzt umstrukturieren? Also wie könnte der Schüler jetzt zu dem Punkt kommen, dass er sagt, ich singe jetzt einfach, habe damit kein Problem, kein Lampenfieber. Mhm.
Der erste und wichtigste Schritt wäre für mich, erstmal anzunehmen, dass die Situation als solche gegeben ist. Also annehmen der Realität, sagt man im Stressmanagement dazu. Das verhindert, dass die Angst vor der Angst, ja, noch stärker wird. Also dass man aus dieser Spirale irgendwo aussteigen kann, indem ich einfach sage, ich bin zwar wahnsinnig nervös, aber das bin ich. Ich bin derjenige, der der Situation ausgesetzt ist. Okay, ich akzeptiere, wie das ist. Damit kann ich schon zum Beispiel dafür sorgen, dass das Stresslevel nicht weiter steigt, was ganz wesentlich ist. Vor allem in Situationen, wo ich meinen Kopf noch brauche. Ja, es geht ja nicht darum zu kämpfen oder eben wegzulaufen, sondern möglicherweise hochgeistigen Tätigkeiten nachzugehen. Dann wäre ein anderer Schritt, wenn solche Gedanken kommen, negative Gedanken. Was denkt jetzt der Thomas von mir?
Ich kann das nicht.
Ich kann das nicht, genau solche Sachen. Einfach so einen Gedanken zu unterbrechen mit der sogenannten Gedankenstopptechnik, die in den 1950er Jahren entwickelt wurde. Und da könnte ich mir ganz praktisch ein Stoppschild visualisieren. Oder sage, wenn so ein Gedanke aufploppt in meinem Kopf, laut Stopp. Oder klatsche in die Hände oder stampfe mit dem Fuß. Also wie so ein äußeres Signal, um diesen Gedankenprozess zu beenden. Mhm. Jetzt ist natürlich so, das Gehirn ist ja nicht dumm. Ich kann zwar Stopp sagen, aber was folgt denn nach dem Stopp? Das heißt, ich muss was Sinnvolles haben, was ich darauf ergänzen kann. Und dann kommen wir zum Vorgang der kognitiven Umstrukturierung. Das bedeutet, ich habe vielleicht so einen Gedanken wie, das kann ich nicht, ich bin der Schlechteste, ich bin ein Versager. Dass man daran arbeitet, solche Gedanken umzuformulieren in positive Gegenvarianten. Das nennt man dann positive Selbstinstruktion. Und wenn ich das tue, sollte ich auf drei Dinge achten. Die Dinge sollten in der Ich-Form formuliert sein, weil es geht ja um niemand anders, sondern um mich selbst. Die sollten in der Gegenwart formuliert sein und positiv. Ja, also da wäre zum Beispiel jetzt ein Satz, ich gebe mein Bestes, egal was passiert. Ja, was auch immer das Beste dann sein mag in der Situation, aber es ist ein positiv besetzter Gedanke. Ja, das Unterbewusstsein kann gut damit arbeiten, wenn ich sage, ich habe vor, in 10 Minuten oder in 10 Stunden ruhig zu sein oder in 10 Jahren, wenn mir die Situation nochmal begegnet, kann unser Gehirn damit nichts anfangen. Aber wenn ich sage, ich gebe mein Bestes, egal was passiert, ich bin ganz ruhig, ja, warte ab, was da kommt, dann wäre das ein guter Umgang damit. Und der eine Gedanke ist nicht minder real als der andere. Auch wenn Selbstzweifel, unser Gehirn neigt dazu, eher solche negativen Gedanken zu produzieren. Aber ich kann mir tatsächlich angewöhnen, wann immer sowas kommt, mit der Gedankenstopptechnik diese Gedanken erstmal zu unterbrechen und positive Gedanken zu denken, um mein Lampenfieber, diese Stressreaktion ein Stück weit runter zu regulieren, in einen positiven Bereich, in einen leistungsfördernden Bereich, wie man im Stressmanagement sagen würde, dass ich adäquater mit der Situation umgehen kann.
Ich spreche mit Dirk Hausen über Stressmanagement. Das war kognitives Stressmanagement, wo man versucht, Stressverstärker umzuformulieren und sich somit vom Stress zu verabschieden. Wir spielen wieder einen Song, von dem britische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass er Stress um bis zu 65% reduzieren kann. Watermark von Enya. Der Freisprecher bei PH 88.4, heute mit Dirk Hausen, Stressmanager bzw. Stressmanagement-Trainer bzw. Stressmanagement-Coach, je nach Situation, die wir ja vorhin schon erfahren haben. Dirk, du bist über den Umweg, ich sag mal Umweg, weil du bist ja noch praktizierender Musiker, der Musik, du hast Horn studiert, zur Alexander-Technik gekommen, wobei ich nicht weiß, ob da ein direkter Zusammenhang besteht. Und jetzt bist du auch Stressmanager, Stressmanagement-Coach. Da fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. Vielleicht kannst du mir den mal nachzeichnen.
Ja, also so wie du schon gesagt hast, ich bin von Haus aus Hornist. Also ja, bin in der Nähe von Trier in so einem kleinen Dorf, Wilting heißt es, aufgewachsen und habe da in der örtlichen Blaskapelle, die sich Winzerkapelle nennt, das Hornspielen gelernt, bin dann über die Ausbildung in den Musikverein zur Musikschule gekommen, bin dann Vorstudent in Saarbrücken an der Musikhochschule geworden und so hat es dann ja, vom einen zum anderen sich das entwickelt. Ich habe dann Horn studiert in Saarbrücken und Maastricht und als Musiker ist es ja so, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man sich auf eine Orchesterstelle bewerben will, sogenannte Probespiele macht, also einfach ein Vorspiel und das sind Situationen, die unfassbar stressig Stress sein pur. Können, Stress ja. pur. Und mein damaliger Professor in Maastricht hat mir gesagt, probieren Sie doch mal die Alexander-Technik aus, das könnte Ihnen helfen. Und ich habe das ausprobiert, das hat mir auch damals sehr gut getan. Ich wusste noch nicht genau, warum mir das gut tut, aber es hat mir gut getan und ich habe das weiterverfolgt. Und dann war das so ein Prozess, der über mehrere Jahre gereift ist. Ich habe dann auch mehrere Jahre in verschiedenen Orchestern gespielt und habe am Ende dieser Zeit für mich beschlossen, ich möchte Alexander-Lehrer werden.
Ganz kurz eingehakt, kannst du vielleicht in ganz wenigen Sätzen paraphrasieren, um was es bei der Alexander-Technik geht?
Ja. Also die Technik selbst ist grundsätzlich erstmal benannt nach dem Mann, der sie entwickelt hat. Der war Schauspieler und Rezitator.
Der von Alexander, ne?
Genau, Frederick Matthias Alexander, ein Australier, der unter Stimmproblemen litt. Bei denen ihn damals, zumindest nach damaligem medizinischen Kenntnisstand, niemand wirklich helfen konnte. Das war Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und er hat erkannt, dass nicht nur er, sondern die meisten von uns in Situationen, wenn wir uns gestresst fühlen ja, oder aufgrund ungünstiger Körpergewohnheiten dazu neigen, die Halsmuskulatur stärker anzuspannen, als es eigentlich notwendig ist. Das führt dazu, dass der Kopf aus seiner Balance gezogen wird, der ganze Körper mehr Muskelarbeit verrichten muss, als es eigentlich notwendig wäre. Und der Hauptansatzpunkt in dieser Technik, so wie sie heute unterrichtet wird, ist der, dafür zu sorgen, dass die Halsmuskulatur, die ja mit so einer Stressreaktion auch besonders verbunden ist, weil ein übermäßiges Anspannen der Halsmuskulatur schützt die Halswirbelsäule, was natürlich durchaus ja, sinnvoll ist. Sinnvoll, ja. Aber natürlich ist nicht sinnvoll, in allen Reaktionen oder in allen Situationen sich erstmal komplett festzumachen. Der Hauptansatzpunkt der Alexander-Technik ist der, daran zu arbeiten, dass die Halsmuskulatur nur mit dem nötigen Maß an Spannung arbeitet und indirekt der Rest des Körpers entlastet wird. Ja, sodass wir weniger verspannt sind, weniger Verkrampfung haben. Aber im Stressmanagement oder um die Brücke jetzt vielleicht zum Stressmanagement zu schlagen.
Wie bist du dazu gekommen?
Genau, kann man das auf die einfache Formel bringen. Entspannung ist unvereinbar mit Angst. Und Stress ist immer mit der Grundemotion Angst verbunden. Wenn ich aber bewusst meinen Körper entspannen kann, wird auch die Stressreaktion sich verändern. Und die Alexander-Technik ist jetzt nun mal eine Technik, die unter Musikern sehr weit verbreitet ist oder Künstlern, vor allem Berufen, die sehr feinmotorisch arbeiten müssen. Ja, wenn man sich einen Geiger vorstellt in der Konzertsituation, da muss halt die Muskulatur sehr fein arbeiten. Wenn ich da verkrampft bin, ist es einfach ein großer Nachteil. Und für mich war es ab einem bestimmten Punkt so, dass ich dachte, eine Methode wie die Alexander-Technik, die ich schon sehr lange unterrichte. Ich habe auch Studios in Freiburg, in denen ich das privat unterrichte. Das führt nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil wenn ich nur körperlich ansetze, aber die anderen Aspekte, instrumentelles Stressmanagement, die Art und Weise, wie ich mit meinen Gedanken arbeite, also kognitives Stressmanagement, außer Acht lasse, werde ich dem Gesamtphänomen Stress nicht ganz so gerecht, wie ich das eigentlich tun möchte. Mhm. Und dann war für mich irgendwann parallel zu meinem Musikwissenschaftsstudium, ich habe auch noch Philosophie und englische Philologie studiert, klar, ich möchte noch eine Fortbildung zum Stressmanagement-Trainer machen. Mhm. Und das habe ich vor einigen Jahren getan und arbeite jetzt in dem Bereich eben mit Gruppen, arbeite für Orchester, Universitäten und so weiter und so fort.
Mhm. Was das regenerative Stressmanagement ist jetzt die dritte Säule, über die ich noch was von dir erfahren möchte, die du vorhin angesprochen hattest in diesem Handhabungskoffer für Stresssituationen. Das ist ja eine schöne Brücke von der Alexander-Technik, wo es ja im Wesentlichen auch eben um Entspannung geht. Wie kann man das jetzt noch von der anderen Seite erreichen? In einer Stresssituation, ich würde auch gerne vielleicht bei der Lampenfiebersituation bleiben, durch regeneratives Stressmanagement eine Linderung zu erreichen.
Ja, in einer akuten Lampenfiebersituation, da würde ich jetzt weniger mit Methoden aus diesem allgemeinen palliativ-regenerativen Stressmanagement arbeiten, okay, sondern situationsspezifisch.
Das ist quasi eher eine begleitende Maßnahme, dieses palliativ-regenerative.
Genau, da geht es letzten Endes darum, die Stressreaktion insgesamt zu lindern, für Ausgleich und Erholung zu sorgen. Aber Erholung wäre jetzt in der akuten Lampenfiebermaßnahme vielleicht nicht das Primäre. Okay. Ja, sondern es geht darum, die körperlichen Erscheinungen so weit runter zu drosseln, dass ich meine bestmögliche Leistung abrufen kann. Egal ob körperlicher Art oder kognitiv, wenn es eine Prüfungssituation ist und so weiter und so fort.
Das heißt, es sind eher generelle Maßnahmen, die die Lebensqualität verbessern.
Genau, also dadurch, dass der Körper ja durch eine Stressreaktion in die Lage versetzt wird, entweder zu kämpfen oder zu fliehen, muss ich daran arbeiten, all das, was jetzt körperlich dann vor sich geht, also die ganzen Stresshormone, die ausgeschüttet werden, das Bereitstellen von Zucker, ja, damit die Muskeln besser arbeiten können, all diesen Dingen in gewisser Weise runterzufahren. Ich muss die Stressreaktion zu einem Ende bringen. Und das ist was, was vielen Leuten erstmal so nicht möglich ist oder der Körper hat vielleicht diese Fähigkeit verloren. Und indem ich jetzt zum Beispiel regelmäßig Bewegung einbaue, ja, dann kommt die Stressreaktion einfach zu einem natürlichen Ende. Oder im Alltag darauf zu achten, dass ich mir auch bestimmte Dinge gönne. Ja, sowas wie Genießen im Alltag. Ja, da gibt es die sogenannten 8 Gebote des Genießens. Das ist durchaus normal. Das interessiert dich sehr. Ja. Das freut mich zu hören. Ja, also dass es durchaus keine Schande ist, ja, sich Ruhe zu gönnen, sich mal zurückzulehnen, die Dinge zu machen, die einem Spaß machen, um auf die Art und Weise die eigenen Reserven wieder aufzutanken. Mhm. Ja, weil natürlich ist durch Beanspruchung werden diese Reserven irgendwo aufgebraucht und ich kann nicht immer nur aus dem Vollen schöpfen, sondern muss auch irgendwann dafür sorgen, dass wieder was da ist, aus dem
ich schöpfen wieder aufladen. Genau. Sag mir doch mal bitte 2, 3 Gebote des Genießens, die möchte ich gerne mit nach Hause nehmen.
Genau. Also das eine wäre, die kleinen Dinge des Alltags zu genießen. Es müssen nicht immer die spektakulären Sachen sein, dass ich jetzt einen Urlaub in Südafrika oder sonst was mache, sondern es gibt kleine Situationen, wie wenn ich einfach in einen Café gehe und in aller Ruhe einen Cappuccino trinke oder mir ein Croissant dazu gönne, dass ich das bewusst genieße und das als einen erholsamen Aspekt meines Alltags begreifen kann. Mhm. Ja, oder jeder hat eben Dinge, die ihn speziell interessieren. Wenn es in deinem Fall jetzt wäre, auf ein Konzert zu gehen oder auf der Couch zu liegen und einen bestimmten Film anzuschauen, dann ist es deine Art und Weise, deinen Akku wieder aufzutanken. Und davon sollte man Gebrauch machen. Viele Leute denken, oh Gott, das darf ich nicht tun und ich muss doch geschäftig sein und so weiter und so fort, sonst komme ich nicht voran. Aber die eine Seite ohne die andere zu denken, wäre nicht sinnvoll.
Ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen, beispielsweise ich komme abends nach Hause von einem Arbeitstag oder von einem Tag, wo ich für das Studium hart gearbeitet habe oder irgendwie sowas und ich brauche manchmal ziemlich lange, um wirklich wieder zugänglich zu sein als Mensch. Also ich brauche manchmal eine Stunde oder zwei, bis meine Freundin wieder vernünftig mit mir sprechen kann, ja, weil ich einfach noch so unter Strom stehe. Dieses klassische, dieser Begriff unter Strom stehen, den kann man durch solche Techniken lindern oder dem kann man Abhilfe schaffen?
Ja, durch Körpermethoden natürlich kann ich dafür sorgen, dass ich schneller in diesen Freizeitmodus umschalten kann.
Das heißt, ich sollte nach dem Büro noch eine Stunde um den Block rennen oder wäre das zum Beispiel eine Maßnahme?
Wäre zum Beispiel eine Maßnahme, dass ich vielleicht vom Büro nach Hause gehe, statt jetzt mit der Straßenbahn zu fahren oder mit dem Auto unterwegs zu sein, ja, weil dann schafft es auch so einen gewissen Übergang von der eigentlichen Tätigkeit, der ich nachgegangen bin, von der beruflichen zur privaten Sphäre. Mhm. Ja, oder überhaupt im Alltag Rituale einzubauen, die es einem leichter machen, von dem einen Bereich in den anderen überzugehen.
Okay. Ja, Dirk, sehr, sehr schön, dass du heute bei uns bist bzw. warst, denn die Stunde Freisprecher neigt sich ganz allmählich schon wieder dem Ende zu. Auf www.alexander-technik-fr.de kann man mit dir Kontakt aufnehmen. Was bietest du ansonsten noch an, was kann man bei dir machen, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, also zum einen eben über meine Homepage, alle anderen Telefonnummer, E-Mail-Adresse findet man eben auch da in einem Kontaktbereich, was ich eben anbiete neben Alexander-Technik. Sind auch normale Stressmanagement-Maßnahmen. Ich biete Kurse, biete Coaching an, Auftrittstraining mit Videofeedback und so weiter und so fort, um vielleicht sich besser auf Vortragssituationen vorbereiten zu können. Das ist so ein ganzes Paket, das kann man auch alles entsprechend nachlesen und bei Interesse mit mir in Kontakt treten.
Gibt es da auch die Möglichkeit, am Anfang erstmal zu schauen, ob das was für mich ist, beziehungsweise jetzt nicht gleich beispielsweise ein Paket von 10 Stunden zu buchen oder sowas, einfach mal zu sehen, ob das harmoniert, ob das funktioniert für einen selbst?
Genau, das wäre auch umgekehrt wichtig, ob da einfach eine gemeinsame Basis ist, mit der man arbeiten kann, weil gerade in der Alexandertechnik spricht man ja von Alexandertechnik-Unterricht, ist quasi eine Lehrer-Schüler-Situation, in dem ich jetzt tatsächlich darum bemüht bin, jemandem konkret was beizubringen. Und da ist es jetzt so, dass in aller Regel, das bin nicht nur ich, sondern auch andere Alexander-Lehrer Schnupperstunden anbieten, wo man einfach für sich schauen kann, ist es ein Zugang, der mir persönlich taugt. Mhm. Und wenn ich merke, ah, das tut mir gut, ja, da kann ich mir vorstellen, auch mit dieser Person weiterzuarbeiten, dann kann man immer noch weitersehen. Aber es gibt meist so eine unverbindliche Schnupperstunde, wo man es einfach mal kennenlernen kann.
Die du auch anbietest.
Genau.
Wunderbar, dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst, Dirk. Und
danke auch, hat mir großen Spaß gemacht.
Ebenso und ganz, ganz viel Erfolg auch weiterhin mit deinem Coaching für Stressmanagement und Alexandertechnik. Das war der Freisprecher. Ich bedanke mich ganz arg fürs Zuhören. Wir haben über Stressmanagement mit Dirk Hausen gesprochen, haben erfahren, wie man Stressoren erkennen und vermeiden kann und auch mit inneren Glaubenssätzen umgehen kann, wenn man im Alltag dazu neigt, vielleicht auch hier und da mal ein ganz klein bisschen zu perfekt zu sein. Wir beschließen die Stunde mit Weightless von Marconi Union, einem der Songs, von dem britische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass er Stress signifikant reduzieren kann. Am Mikrofon der PH Freiburg war Thomas Darscheid. Einen schönen Tag.